Yo, gonna teach you something neat from the ear to the nose down to the throat. We're here to teach, ready to promote. Learning is our mission and we won't stop. Spreading knowledge from the bottom to the top.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 von Hals über Kopf, dem Podcast über alle Themen der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Kopf-Hals-Chirurgie. Mein Name ist Tobias Albrecht und bei mir sitzt mal wieder Stefan Wolpert. Hallo Stefan.
Hallo Tobias, heute sprechen wir weiter über unser geliebtes Thema Mittelohr und machen genau an der Stelle weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Und zwar bei den entzündlichen Erkrankungen des Mittelohrs.
Also ganz aufgehört haben wir natürlich nicht bei den entzündlichen Erkrankungen des Mittelohrs.
Ja, aber schon. Wir haben ja über das genuine Cholesteatom gesprochen am Schluss und das ist der Einstieg in die entzündlichen Erkrankungen des Mittelohrs.
Okay. Dann würde ich vorschlagen, dass wir gleich an dieser Stelle drei Begrifflichkeiten einführen. Und zwar die chronische mesotympanale Otitis media, dann die chronische epitympanale Otitis media oder eben auch Cholesteatom und als drittes den Adhesivprozess.
Ja, finde ich gut, die drei Begriffe hier einzuführen, auch wenn jetzt der Adhesivprozess gar nicht so eine klassische Entzündung vom Mittelohr ist. Zumindest wird es häufig nicht so aufgeführt. Aber aus didaktischen Gründen und schlussendlich aus später chirurgischer Sicht ist es, glaube ich, wichtig. Und vielleicht hier nochmal, das ist nicht das, was wir in Lehrbüchern finden würden. Die würden es vielleicht anders aufteilen, aber ich finde es aus praktisch chirurgisch-oberärztlicher Sicht sinnvoll. Und wir bezeichnen diese Erkrankung auch hier nur in Deutschland so. Im englischsprachigen Raum würde man zum Beispiel auch einen Paukenerguss als chronische Mittelohrentzündung bezeichnen, was er an sich auch ist. Aber es ist eben eine kleine, selbstlimitierende Erkrankung, die wir meistens mit einer Passagierenbehandlung oder einer Paracentese hinbekommen, abzugrenzen von den Themen, die wir heute hier beleuchten.
Da muss man auch immer aufpassen, wenn man die englischsprachige Literatur liest, dass man da nicht die chronische Otitis media mit und ohne Effusion, dass man da nicht durcheinander kommt. Die ohne ist eben der Paukenerguss und keine wirkliche Entzündung.
Genau, das ist eben der Punkt. Literatur, Englisch ist wichtig, aber man muss immer gucken, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Wir hatten ja auch schon mal gesprochen über Tumorklassifikationen, dass sie im englischsprachigen Raum eben anders sind als in Deutschland. Es wird jetzt immer mehr vereinheitlicht, aber die Begrifflichkeiten sind nicht überall gleich.
Okay, zurück zu unserem Mittelohr. Wir hatten in den letzten Folgen schon gesagt, es gibt unterschiedliche Bereiche des Trommelfells. Wir haben umrandet vom Annulus fibrosus das Mesotympanon, also der Bereich vom Trommelfell, der gespannt ist, die Parascensa. Und es gibt den epitympanalen Bereich, also die Pars flaccida. Und wenn wir jetzt eine Perforation in dem mesotympanalen Bereich haben, dann sprechen wir eigentlich in der Klinik von einer zentralen Perforation und dann ist es eben eine chronische mesotympanale Otitis media.
Genau, und das ist jetzt die erste wichtige Begrifflichkeit und die zweite ist eben die epitympanale Otitis media, die davon eindeutig abzugrenzen ist, ist ein anderes Krankheitsbild und die entsteht vordergründig wahrscheinlich eben durch Unterdruck im Mittelohr und dann kommt es eben zu einer Retraktion von diesem epitympanalen Bereich, dieser Pars flaccida, die eben schwächer ist. Und weil es eine Retraktionstasche ist, die sich hier bildet und kein Loch im eigentlichen Sinne, sprechen wir hier, wenn wir jetzt so ganz pingelig sind, auch eher von einem Defekt. Und bei einem Druckausgleich würde hier typischerweise dann auch keine Luft aus dem Gehörgang kommen.
Bei der chronischen Otitis media mesotympanalis, wo wir einen Defekt haben, kommt quasi beim Valsalva, pfeift es aus dem Ohr. Jetzt nur noch mal eine spitzfindige Frage. Eine Trommelfellperforation, eine reine Trommelfellperforation ohne Anhalt für Entzündung. Würdest du dieses Krankheitsbild auch als eine chronische mesotympanale Otitis media bezeichnen oder gehört da für dich dazu, dass man ein Schleimhautproblem hinten dran hat und dass es ab und zu mal läuft oder Probleme macht?
Ach du Scheiße, hier ist es 7 Uhr morgens vor der ganzen OP-Tag und jetzt kommen so Fragen.
Ich habe gut geschlafen.
Das ist ja fast schon philosophisch. Ja, also tatsächlich bezeichnen wir das hier als chronisch mesotympanale Otitis media, auch wenn da nur ein Loch ist und wir im Moment keine Entzündungszeichen sehen. Aber es ist natürlich, es gibt diese ganz reizlosen Perforationen, die möglicherweise auch ganz klein sind und überhaupt keinen Ärger machen, wo keine Feuchtigkeit eintreten kann, weil das Loch zu klein ist zum Beispiel. Ob man das dann auch so bezeichnet, weiß ich nicht. Wir müssen in der Klinik ein bisschen in Kategorien denken und ich glaube, wir sollten es dann auch einfach so bezeichnen.
Gut, ich glaube, jetzt bist du wach. Aber ich denke schon, dass das dem einen oder anderen Hörer auch im Kopf mal rumgegangen ist. Jetzt haben wir es geklärt oder eingeordnet.
Ja, das ist schon gut. Aber ist auch gut, wenn man sieht, dass wir auch in der Klinik, und wir sind ja Kliniker, auch ein bisschen um manche Sachen ein bisschen rumeiern. Bei der Begrifflichkeit Cholesteatom, da kommen wir nachher ein bisschen noch zu. Aber auch bei der Begrifflichkeit Adhäsivprozess. Die hatten wir jetzt ja noch gar nicht eingeführt. Das war jetzt ja der dritte Begriff.
Genau. Und im Grunde hatten wir jetzt die Pars Tensa mit einem Loch. Wir hatten die Pars Flaxe da, die eingezogen ist. Und jetzt haben wir die Pars Tensa, also den mesotympanalen Bereich, der eingezogen ist und letztlich der Kontakt bekommt zum Beispiel langen Ambusfortsatz oder zum Promontorium. Und das ist dann der Adhäsivprozess.
Das ist dann der Adhäsivprozess, genau. Aber auch da gibt es sehr unterschiedliche Ausprägungen. Teilweise ist es sogar so, dass man denkt, dass ein totaler Trommelfelldefekt vorliegt. Da sagt der Assistent, da fehlt alles, da ist ein komplettes Loch. Und dann schaut man rein und sagt, nee, da ist gar kein Loch. Überhaupt nicht. Da ist alles komplett eingezogen. Das sieht dann aus wie so ein Plastinat, wie so diese Spielzeuge, die quasi einmal in so Plastik eingeschweißt sind. Sieht man dann den Stapes, den Amboss, die komplette Mittelohranatomie, was sehr schön ist. Aber sehr ärgerlich, weil das ist sehr fummelig zu operieren.
Du hattest vorhin schon gesagt, diese Adhäsivprozesse sind nicht unbedingt entzündlich, aber du hattest auch schon gesagt, es passt eigentlich ganz gut in diesen Kanon von meso- und epitympanalen Problemen.
Ja, wenn wir jetzt über Adhäsivprozess im Mesotympanon sprechen, das Cholesteatom ist am Anfang in der Regel eben auch eine Art epitympanaler Adhäsivprozess. Und ist am Anfang auch nicht entzündet. Also zumindest sieht man die Entzündung nicht. Ne? Später bildet sich ja dann diese Matrix, die dann die Knochenenzyme, also die knochenaufdauernden Enzyme ausschüttet. Aber am Anfang ist das nur Epithel, was da oben eingezogen ist. Und wenn wir so eine Retraktionstasche haben, unterscheiden wir das erstmal klinisch am Anfang, quasi nach der Frage gefährlich oder nicht gefährlich, ob die noch übersichtlich ist oder nicht. Und das kann man dann mit dem Mikroskop machen. Ich bevorzuge eigentlich dann ein Endoskop. Da muss man eben aufpassen, dass man nicht irgendwo im Mittelohr landet mit dem Endoskop. Aber das, damit kann man das in der Regel ziemlich gut überblicken.
Das kommt das Tückische, was tatsächlich der Adhäsivprozess und ich nenne es mal Präkolesteatom gemeinsam haben. Deswegen finde ich auch, das passt alles ganz gut, dass wir das zusammen besprechen. Am Anfang machen die häufiger keine großen Symptome. Also weder der Adhäsivprozess noch die epitympanale Retraktionstasche, die werden vom Patienten, von der Patientin nicht großartig bemerkt.
Genau. Und das ist dann eben auch der Unterschied zwischen dem Präkolesteatom und dem Cholesteatom. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich mich auf Staatsexamen vorbereitet habe. Ich wollte ja HNO machen. Otologie war schon immer für mich sehr spannend. Wollte ich es ganz genau wissen. Was ist denn jetzt die Definition von Cholesteatom? Wie sind Einteilungen? Und da gibt es eben unterschiedliche Definitionen. Und wenn man es versucht, auf eine sehr einfache Formel runterzubrechen, ist es, dass verhornes Plattenepithel ins Mittelohr einwächst. Und das ist natürlich streng genommen auch bei einem Adhäsivprozess der Fall. Und deswegen ist vielleicht am einfachsten zu sagen, dass eben das klassische oder primäre Cholesteatom eben diese epitympanale Retraktionstasche ist, bei der sich dann Hornschuppen in diesem Sack gefangen haben. Die können also nicht mehr raus. Und die fangen dann an, osteolytische Enzyme auszuschütten. Und da das oben Knochenkontakt hat, werden diese Knochen angedaut. Mein Freund Stefan Plonke sagt immer, das ist der Karies vom Mittelohr. Und das ist im Prinzip auch eine total gute Erklärung für die Patienten. Dann verstehen die auch, das kriegst du eigentlich nur mit dem Bohrer raus und nicht mit Medikamenten oder rausstreicheln.
Nur um es nochmal ganz klar einzuordnen, nicht, dass wir jetzt viele Zuschriften kriegen und das heißt, Stefan sagt, Cholesteatom und Adhäsivprozess ist irgendwie dasselbe. Entscheidend ist eben nicht, dass dieses verhornene Plattenepithel irgendwo anliegt, also im Mittelohr, das ist ein Teil davon, aber das Entscheidendste ist, dass die Selbstreinigung ausfällt. Also diese selbstreinigende Funktion des Ohrs kann nicht stattfinden. Dann haben wir diese Keratinretention und dadurch eben dieses potenziell destruierende Wachstum. Und dann ist es ein Cholesteatom. Also es ist nicht nur entscheidend, wo ist Plattenepithel, aber auch. Und wie du gesagt hast, dann entsteht eben dieses klassische Cholesteatom. Wir haben Plattenepithel im Mittelohr, das reinigt sich nicht. Wir haben dann die Destruktion und das bildet häufig so weiße Perlen. Deswegen ein altdeutscher Begriff für Cholesteatom ist ja auch das Perlgeschwulst, weil es eben so eine weiße Matrix hat und es schimmert so ein bisschen. Und die osteolytischen Enzyme knabbern dann eben sukzessive den Knochen weg und das kann Probleme machen.
Genau. Und wir machen dann in der Diagnostik heutzutage, früher als ich angefangen habe übrigens nicht, machen wir ein CT. Und im CT kann man häufig dann schon auch die Osteolysen sehen, zum Beispiel am Gehörgang. Da gibt es quasi der angrenzende Teil vom Gehörgang, der da so spitz endet. Das sogenannte Skutum kann man sehen, dass es im Prinzip weggedaut ist häufig. Oder man kann schon sehen, dass die Ossikel destruiert sind oder teildestruiert sind, insbesondere am Amboss und auch am Hammer. Der Stab ist es meistens später dran.
Ja, und es kann ja noch einiges mehr angedaut werden. Wir hatten jetzt schon mehrfach drüber gesprochen. Wir haben den Facialis-Kanal, der kann natürlich angedaut werden. Wir haben die Bogengänge, die sind auch aus Knochen. Und dann noch weiter die Laterobasis. Und wenn man das einfach so lässt und sich das entzündet und der Knochen weggedaut ist, dann gibt es eben häufig auch dann Entzündungen, wie zum Beispiel ein Hirnabszess. Und deswegen ist man früher teilweise auch gestorben. Und ich kann mich noch erinnern, in meiner Vorlesung hieß es dann immer, die bekannteste Persönlichkeit, die am wahrscheinlichsten an einer Folge eines Cholesteatoms gestorben ist, war Oscar Wilde. Und wenn man das heute sagt, dann gucken einen einfach alle an und keiner kennt mehr Oscar Wilde. Aber
Ich bin doch immer jünger.
Du bist da, du kennst Oscar Wilde noch und du kennst die Geschichte wahrscheinlich auch.
Ich bin Dorian White. Aber ja, das mit den Cholesteatomen, mit dem Knochenandauen, ist ganz spannend, dass man, wenn man ins Ohr reinschaut, häufig dann die weichen Strukturen wie den Facialis, die Dura oder auch die Bogengänge, die sind in der Regel erhalten und die knöchernen Strukturen sind weg. Und teilweise ist das wie wenn man so ein Ei in Essig reinschmeißt und dann bleibt diese Eihaut übrig. So sieht das dann manchmal in dem Mittelohr auch aus, dass da einfach alles weggefressen wurde und man sieht dann diese weichen Strukturen drunter. Und da muss man sehr aufpassen, dass man eben auf die Landmarken achtet bei der Operation. Das ist vielleicht ein bisschen Glück, dass das Cholesteatom häufig dann eben die nervalen Strukturen exponiert, aber nicht verletzt. Meistens. Okay, das ist jetzt vielleicht eine sehr spezielle chirurgische Sichtweise dazu. Vielleicht nochmal für die Diagnostik und die typische Klinik. Der Klassiker ist neben der Hörminderung eben die Fötide Odorö. Also im Endeffekt fragen wir, was aus dem Ohr gelaufen kommt, müffelt es arg. Und dann sagen die Patienten, häufig, es stinkt dann und das ist so ein ganz klassisches Zeichen.
Ja, ein absolut starker Hinweis oder wie man jetzt sagt, eine Red Flag für ein Cholesteatom wäre eben dieses Müffelnde aus dem Ohr.
Ja, es ist natürlich nicht beweisend. Da muss man aufpassen. Es ist sehr suggestiv, auch in Staatsexamensfragen. Aber es ist nicht beweisend. Es gibt natürlich auch mesotympanale Otitiden, bei denen es auch zu einer Fötidenodorö kommen kann. Aber es ist nicht so typisch und es ist kein Beweis, aber ein relativ starkes, gutes Kriterium.
Und das Schöne in der HNO ist ja, wir können fast alles direkt angucken und auch im Stuhl angucken. Und deswegen ist eben nicht nur die Anamnese so wichtig, sondern dann auch die Diagnostik. Und das läuft normalerweise ja einfach über eine Otoskopie. Und dann schaut man sich das Ohr an und entweder man sieht eben einen zentralen Defekt oder eben eine nicht überschaubare, also eine tiefe epitympanale Retraktionstasche.
Genau. Und da ist ganz wichtig, das Ohr penibel putzen. Da war ich hier Assistent im ersten Jahr. Da habe ich dem Chef ein komplexes Ohr vorstellen sollen, weil der Oberarzt damit überfordert war. Dann hat er gesagt, so, jetzt putzen Sie das Ohr nochmal und kommen in 10 Minuten wieder. Weil es halt wichtig ist, man sieht dann kleine Sachen im Gehörgang unter Umständen nicht und kann dann so eine Retraktionstasche auch mal übersehen. Also was ist dann bei den Cholesteatom immer wieder auch gibt, gerade wenn die so ein bisschen entzündlich sind, sind sogenannte Signalpolypen. Das heißt, man sieht epithymanal wie so eine kleine fleischige Granulation. Und das ist auch ein sehr, sehr sicheres Zeichen für ein Cholesteatom.
Das ist natürlich jetzt wieder nur die halbe Wahrheit. Ganz so einfach ist es auch wieder nicht. Klar, Cholesteatome können auf Basis von epithymalen Retraktionstaschen entstehen. Es gibt aber auch Cholesteatome als eine Art Komplikation von einem Adhesivprozess oder eben auch iatrogen nach Operationen. Oder das Plattenepithel wächst durch die Trommelfellperforation ins Mittelohr durch. Oder wir haben eine Versprengung vom Plattenepithel im Mittelohr. Das wäre dann das genuine Cholesteatom.
Ja, das genuine Cholesteatom ist wirklich so ein Sonderfall, vor dem wir auch alle ziemlich großen Respekt haben, weil das wird relativ spät erst erkannt häufig. Da ist ja das Trommelfell intakt. Das sind eben häufig Kinder. Da denkt man häufig, das sind Paukenergüsse oder schlechte Belüftung vom Ohr und die scheint da jetzt keine so große Rolle zu spielen. Und außerdem haben wir bei dem klassischen epithymalen Cholesteatom so einen Pfad der Entstehung. Das heißt, wir haben die Retraktionstasche und die Tübinger Schule, das ist eben eine der berühmten Ohrschulen, darf man hier glaube ich sagen, verfolgt das Cholesteatom entlang des Entstehungsprozesses. Sprechen wir nochmal bei der Kanal-Wall-Down-Technik drüber. Und beim genuinen Cholesteatom, da ist halt im Mittelohr unter Umständen das überall versprengt, das wächst in alle Ritzen rein und ist extrem übel. Also hat auch eine nicht so gute Erfolgschance, muss man sagen.
Genau, weil es eben nicht diesen Entstehungsweg hat, kann das prinzipiell überall im Mittelohr entstehen, wächst, wie du sagst, in alle Ritzen rein. Und das macht es eben auch, wenn man es operativ angeht, geht das mit einer hohen Rezidivrate einher, weil man das nicht so gut entfernen kann.
Ja, genau. Also die Rezidivrate ist das eine. Das andere ist eben aber auch die Komplikationsrate. Und zwar gibt es die Prä-, Peri- und Postoperativ. Also du kannst eben zu jedem Zeitpunkt da schon mit Komplikationen dieser Entzündung in Kontakt treten und die sind da wesentlich häufiger.
Wichtiger Punkt, Komplikationen. Wir hatten in Folge 24 schon über Komplikationen der akuten Mastoiditis gesprochen. Da hatten wir Hirnabszess, Facialisparese, Labyrinthitis, Ertaubung, Schwindel, Sinusvenenthrombose. Und das kannst du eigentlich auch alles beim Cholesteatom haben.
Genau. Also das ist im Prinzip genau das Gleiche. Vielleicht ist die Gewichtung eine andere. Also beim Cholesteatom ist besonders der Nervus facialis und der laterale Bogengang gefährdet. Also da sieht man am häufigsten eben Defekte. Und was natürlich noch wichtig ist, ist eben die Laterobasis, also dass man die Dura sieht.
Und da vielleicht die erste wichtige Take-Home-Message für heute. Weil das Cholesteatom eben den Knochen andauern kann, ist in aller Regel zur Vermeidung von Komplikationen, sei es jetzt intraoperativ wie auch postoperativ, in der präoperativen Planung beim Cholesteatomverdacht ein Felsenbein-CT wichtig, um eben die genannten Strukturen besser beurteilen zu können.
Ja, man muss sich halt klar machen, dass der Facialis möglicherweise komplett in seinem tympanalen Verlauf, also im Mittelohr, freiliegt und überhaupt gar nicht von der Funktion beeinträchtigt ist bislang. Und wenn man jetzt bei der Operation in dieses entzündliche Konglomerat reingeht, und das ist ja alles Weichgewebe, dann blutet es auch fürchterlich häufig, was entzündlich ist, dann kann man den gar nicht so richtig differenzieren. Und wie ich schon sagte, die Facialisparese bei Cholesteatompatienten präoperativ, die ist extrem selten. Aber intraoperativ kann es schon in seltenen Fällen mal passieren. Also das ist meiner Meinung nach das Risiko in der Operation, den zu verletzen, größer, als dass er vorher schon verletzt ist. Und auch bei der Dura ist es so, da findet man häufig ganz weitflächig freigelegte Bereiche und die haben überhaupt gar keine Symptome. Also natürlich können die mit der Zeit auch einen Hirnabszess entwickeln, aber wenn die Dura ganz weitläufig freigelegt ist, die Patienten merken das häufig gar nicht. Beim Bogengang ist das anders, da spüren die relativ rasch Schwindel. Also der Bogengang macht wahrscheinlich als erstes Symptome.
Daher auch wieder hier eine Testung bei Verdacht auf Cholesteatom, die wir immer machen. Wir testen auf das sogenannte Fistelsymptom. Das heißt, entweder du lässt einen Patienten Valsalva-Manöver machen und schaust ihm in die Augen und guckst, ob da ein Nystagmus auftritt. Oder wir geben einen Überdruck oder einen Unterdruck auf den Gehörgang. Das kann man mit so einem Pulitzer-Ballon machen. Und dann kann man eben schauen, ob der Patient Schwindel empfindet.
Das hast du jetzt wunderbar erklärt. Und ich finde auch, das Fistelsymptom ist etwas, was man sich merken sollte, weil es häufig nicht gemacht wird in der klinischen Untersuchung und eigentlich schon vor dem CT sehr schön anzeigen kann, wie weit das vorangeschritten ist, das Cholesteatom. Wir machen natürlich auch immer einen Hörtest. Der gibt eine ganz gute Orientierung, wie weit die Kette destruiert ist. Man sollte aber immer auch nochmal den Stimmgabeltest machen. Und interessanterweise kann man darüber fast besser differenzieren, ob die Kette durch ist oder nicht. Also wenn der Rinne negativ ist, dann ist die Kette in aller Regel beim Amboss durch.
Jetzt sind wir schon sehr stark wieder Richtung Cholesteatom abgerutscht. Wir haben viel besprochen, ist auch wichtig, ist auch von den drei Erkrankungen wahrscheinlich die übelste. Und die ist auch nicht selbstlimitierend. Also macht keinen Sinn zuzuwarten, das macht keinen Sinn Antibiotika zu geben. Aber ich glaube, wir sollten nochmal den Schritt zurückgehen und nochmal eine Einordnung in Bezug auf chronische mesotympanale Otitis und den Adhäsivprozess machen und was wir da in der Diagnostik sehen.
Genau, ich denke, das ist super wichtig und ich prüfe das auch genauso im Staatsexamen ab. Also ich sage dann, Sie haben jetzt eine Patienten vor sich, sagen wir mal ein Kind, das hat die und die Befundung am Mittelohr, also einen mesotympanalen Defekt oder einen epitympanalen Defekt, müssen wir jetzt hier eine Operation machen. Und bei der mesotympanalen Perforation ist es sinnvoll, kein Wasser ins Ohr zu bekommen, einfach weil sich das immer wieder entzünden kann, aber man muss die Operation nicht unbedingt machen. Sie ist sinnvoll, aber man muss sie nicht machen.
Beim Cholesteatom ist es anders. Ich hatte schon gesagt, die ist nicht selbstlimitierend, die Erkrankung. Und daher wird mit großer Wahrscheinlichkeit, wenn man zuwartet, eine gravierende Komplikation eintreten. Also beim Cholesteatom ist immer zu einer OP zu raten.
Genau. Und das Problem ist ja dann häufig am Anfang, dass sie gar nicht so viele Probleme haben. Teilweise sind das Zufallsbefunde. Und dann verstehen die Patienten gar nicht, warum man jetzt die OP machen muss, warum man jetzt nicht noch 2 Jahre wartet und das beobachtet. Und dann erklärt man ihnen ja auch, dass möglicherweise ein Teil der Knöchelchen durch ein Titanimplantat ersetzt wird. Ja, und dann ist an der Stelle das Bild vom Karies im Ohr, das wir ja schon mal erwähnt hatten, ziemlich gut. Denn wenn man den Patienten erzählt, da wird ihr Knochen angedaut wie ein Zahn und wir müssen jetzt aufhalten, dass es nicht immer weitergeht, dann verstehen die das in der Regel.
Jetzt ist zumindest die Therapie, also müssen wir operieren oder nicht, beim Cholesteatom und bei der chronischen mesotympanalen Otitis media klar. Der Adhäsivprozess liegt irgendwo so in der Mitte, würde ich sagen.
Ja, das ist richtig. Und da ist es auch weniger eindeutig in der Patientenberatung. Und da würde ich sagen, ist es auch ein bisschen mehr abhängig vom beratenden Arzt, auch hier in der Klinik. Also ich persönlich tendiere dazu, Patienten mit einem Adhäsivprozess erstmal durch eine Tubendilatation zu behandeln, die wir ja in der letzten Folge besprochen hatten, und dann im Verlauf erst gegebenenfalls eine Tympanoplastik zu machen. Es gibt andere Kollegen, die dazu raten, schon sehr früh direkt die Tympanoplastik durchzuführen, also zum Beispiel bei einem spontanen Typ 3. Und ich bin da erstmal etwas zurückhaltender.
Wer neue Begriffe verwendet, muss ja auch erklären. Spontantyp 3 ist, glaube ich, jetzt nicht selbsterklärend. Sollten wir vielleicht nochmal kurz erläutern.
Ja, also das werden wir vielleicht nochmal so richtig umfassend bei den chirurgischen Techniken in der nächsten Folge besprechen. Vielleicht ganz kurz, es gibt eine chirurgische Technik bei der Tympanoplastik, wo man das Trommelfell direkt auf den Steigbügel legt. Und das ist ein sogenannter Typ 3. Und wenn eben das Trommelfell direkt Kontakt zum Steigbügel bzw. zum langen Ambossfortsatz hat, dann sprechen wir eben von einem spontanen Typ 3 ohne Operation. Das ist die Erklärung.
Gut, ich glaube, soweit wird es auch klar. Weiter in die Tiefe müssen wir nicht gehen. Tympanoplastik schaffen wir, denke ich, dieses Mal auch nicht mehr, würde ich sagen. Operative Therapie, das ist was für die nächste Folge. Sprechen wir doch noch ein bisschen über die Ursachen. Vielleicht zunächst mal Ursache für die mesotympanale Otitis media, also eine zentrale Trommelfellperforation, die kann ja viele Ursachen haben.
Ja, wir haben ja schon über einige Ursachen gesprochen in der Vergangenheit, also zum Beispiel Zustand nach Paukenröhrchen oder Tetiups. Und das sind eben Kinder, die eine schlechte Mittelohrbelüftung haben und die haben auch ein Risiko für ein Cholesteatom. Also muss man immer auch gucken.
Es ist ja fast so, dass bei den Kindern, die ein Paukenröhrchen hatten oder ein T-Tube und dann einen mesotympanalen Defekt davontragen, kann man ja fast sagen, dass dieser mesotympanale Defekt im Trommelfell möglicherweise die Kinder vom Cholesteatom schützt.
Ja, Wunderpunkt oder schwieriges Thema. Da bekomme ich oft Kinder präsentiert, die einen zentralen Defekt im Trommelfell haben und bei denen der operativ verschlossen werden soll. Ja, können nicht schwimmen gehen oder stört. Und es ist dann manchmal aber einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt, weil die Kinder durch dieses Loch an sich wie so eine Art Dauerpaukenröhrchen haben, könnte man sagen, und einfach dann einen günstigeren Druck im Mittelohr haben. Und das ist richtig. Ich glaube, dass diese Kinder dann vor größeren Problemen geschützt werden im Verlauf. Das heißt, von einem Cholesteatom oder auch zu einem argen Adhäsivprozess. Das heißt nicht, dass man ewig warten soll, aber unter Umständen ist es nicht sinnvoll, wenn das Paukenröhrchen rausgeflogen ist, das Kind ist 4 Jahre alt und sagt, okay, wir machen jetzt sofort das Loch zu, wenn es dauernd wieder Ergüsse bekommt oder eben eine sehr starke, sehr schlechte Belüftung hat. Vielleicht dann erstmal noch eine Tubendilatation machen.
Andere Ursachen für eine mesotympanale Otitis media, wie Oscar Wilde es vielleicht gesagt hätte, eine Backpfeife.
Ja.
Also einen klassischen Schlag aufs Trommelfell. Das kann natürlich auch passieren beim Sprung vom Beckenrand oder vom 5- oder 10-Meter-Brett und man kommt falsch auf. Oder der Klassiker Q-Tip, also Wattestäbchen, die eigentlich im Ohr nichts verloren haben.
Genau. Gibt auch so ein paar abgefahrene Sachen, zum Beispiel die berühmte Schweißperle, also von so einem Metallschweißgerät, die ins Ohr fetzt, oder so eine Fräse, bei der dann eben Metallteile durchgefräst werden und die ins Ohr geschossen kommen. Und was ich einmal hatte, das werde ich nie vergessen, so ein Baumkletterer, die klettern so an Bäumen hoch und sägen dann mit so Kreissägen die Äste ab für die Stromleitung und für die Skilifte. Und der hatte in so einem Steigseil, ist dem ein Ast ins Ohr gefeuert und hat die Karotte perforiert. Es war an Weihnachten, das weiß ich noch, ich hatte Vordergrunddienst. Also es gibt auch solche Perforationen.
Okay, das ist dann aber der Kolibri.
Das ist dann der Kolibri,
passend, ja, zum Baumsteiger.
Faciales lebt noch, ja.
Das waren jetzt alles Ursachen von außen. Es gibt auch Ursachen von innen, eine stattgehabte Mittelohrentzündung oder eine wiederkehrende Mittelohrentzündung. Und der Druck wird zu groß, das Trommelfell reißt, um den Druck abbauen zu können. Und dann kann natürlich der Trommelfell-Defekt bestehen bleiben.
Genau. Also ich würde sagen, am häufigsten ist, man weiß es gar nicht so genau, wo es hergekommen ist, ne?
Ursache für chronische Otitis media mesotympanalis abgehandelt. Ursachen für das klassische Retraktionskolesteatom, würde ich sagen, ist wahrscheinlich eine Minderbelüftung, korrekt?
Ja. Also es gibt da noch andere Theorien. Ich habe da auf Kongressen alle möglichen kruden Sachen gehört, die möglicherweise teilweise auch ihre Berechtigung haben. Aber wenn man jetzt sich mal die CT-Bilder von Patienten mit Cholesteatom anschaut, sieht man ganz häufig eine Minderpneumatisierung vom Mastoid. Also das Mastoid ist ja im Prinzip sowas wie die Nebenhöhle vom Mittelohr. Und in der Entwicklung ist diese Pneumatisierung auch abhängig davon, wie gut das Ohr belüftet ist. Das ist natürlich nur ein indirekter Hinweis, aber wenn man schon sieht, okay, diese Mastoidzellen sind sie de facto gar nicht belüftet und dieser Patient hat ein Cholesteatom, dann sehe ich als Kliniker und Wissenschaftler natürlich einen Zusammenhang. Und das sieht man ganz häufig so. Deswegen würde ich das unterschreiben, dass in den allermeisten Fällen bei den klassischen epitympanalen Cholesteatomen ein Belüftungsproblem die Ursache ist.
Das lässt sich ja auch logisch erklären. Also ein Unterdruck in einem Bereich führt doch eher dazu, dass was zurückgezogen wird. Das passt schon und die Pneumatisation des Mastoids ist schon ein recht überzeugendes Indiz.
Ja, das stimmt, aber jetzt ist zum Beispiel mit den Adhäsivprozessen ja an sich das Gleiche. Also die entstehen ja auch durch eine so schlechte Belüftung. Wieso wird es bei dem einen Cholesteatom und bei dem anderen eine mesotympanale Einziehung mit Adhäsivprozess?
Ja, und ich glaube, da endet unser klinisches Wissen und es beginnt so ein bisschen die offene Forschungsfrage. Also auch hier in der Klinik, im Bereich der HNO, eben wissen wir noch nicht alles und man muss wissenschaftlich arbeiten und es gibt noch ein bisschen was zu tun, um vielleicht eben diese Frage zu klären. Aber bevor wir zu philosophisch werden, kommen wir zurück zum Symptomen. Also wir haben jetzt die Ursachen, wir haben schon viel über die Therapie gesprochen und was therapiert werden muss und was nicht. Beim Cholesteatom hatten wir schon über dieses Leitsymptom oder diese Red Flag der Fürtiden otorrhoe gesprochen. Ein anderes Symptom kann ja aber auch die Hörminderung sein. Beim Cholesteatom ist ja häufiger ein Problem bei den Ossikeln, also eine Arrosion, dadurch eine Schallleitungsschwierigkeit. Bei der mesotympanalen Perforation sind die Ossikel ja nicht unbedingt angegriffen.
Ja, also natürlich gibt es das bei der mesotympanalen Otitis media auch. Es gibt auch Probleme mit den Ossikeln, die können auch mal destruiert sein. Es kann auch sein, dass man diese gefürchtete Tympanosklerose hat. Dann ist so eine Art knöcherner Zuckerguss im Mittelohr und die ganze Kette ist einfach rigide.
Aber das ist sicherlich nicht die häufigste Ursache.
Nein. Also es ist natürlich so, es fehlt etwas Trommelfell bei der Perforation. Das heißt, man könnte auch denken, die Schwingungseigenschaften vom Trommelfell sind das Problem. Wichtiger ist aber, wo die Perforation ist. Und das hängt natürlich dann indirekt auch mit der Größe zusammen. Wenn die Perforation so gelegen ist, dass der Schall sowohl aufs Trommelfell als auch auf das runde Fenster treffen kann, also auf beides gleichzeitig, also wenn man durch die Perforation das runde Fenster sehen kann, kann es eine Interferenz geben. Und das führt am Ende dann dazu, dass auf die Hörschnecke der Schall von zwei Seiten eintrifft. Und das führt dann zu einer Hörminderung. Natürlich ist die Schwingungsfähigkeit und die Schallaufnahme bei Trommelfellperforationen mit eingeschränkt, aber eigentlich nur, wenn da fast das ganze Trommelfell fehlt. Also auf die Lage der Perforation kommt es besonders an.
Und bei diesem Effekt, den du gerade beschrieben hast, spricht man auch von der Schallprotektion des runden Fensters. Das heißt, bei der Wiederherstellung, also dem Trommelfellverschluss, wird einmal die Barriere wiederhergestellt zwischen Mittelohr und Außenwelt, aber eben auch die Rundfensternische vor einer Schallexposition geschützt.
Genau, das ist dann auch der Effekt, wenn wir diese Zigarettenpapierchen aufkleben, die ja wohl nicht so richtig mitschwingen, dann hören die dann sofort besser, die Patienten. Okay, ich denke, das war schon wieder eine spannende Folge. Die müssen wir erstmal wieder ein bisschen verdauen. Heute Morgen. Und bevor wir dann das nächste Mal über die Therapie sprechen, also explizit vor allem über Operationen, was ich auch total cool finde.
Okay, dann würde ich mich wieder mal an einer Zusammenfassung versuchen. Wir hatten heute die drei wichtigen chronischen Mittelohrbefunde besprochen und versucht voneinander abzugrenzen in sowohl Klinik wie auch Behandlungsdringlichkeit und auch der Therapie. Wir hatten die chronische mesotympanale Otitis media, die zentrale Perforation in der Pars tensa. Wir hatten das Cholesteatom als gefährlichste destruierende Erkrankung, meist eben auf dem Boden einer Retraktionstasche bei Unterdruck. Und wir hatten so das Zwischending, den Adhäsivprozess. Trommelfell ist eingezogen, hat Kontakt zu Mittelohrstrukturen. Und entscheidend ist der klinische Befund, eben sehr unterschiedlich ist. Heißt, wir können das gut in der Untersuchung sehen. Die mesotympanale Perforation ist keine große Gefahr. Beim Adhäsivprozess, hattest du gesagt, ist es so ein bisschen individuell. Man muss gucken, wann man was macht. Man kann Tuben dilatieren, man kann operieren. Cholesteatom ist nicht selbstlimitierend, das muss man operieren. Und vielleicht nochmal so die Red Flags zum Schluss. Wann muss man beim Ohrbefund besonders alarmiert sein? Das heißt, wenn ich jemanden habe mit einer übelriechenden Otorrhoe, wenn ich jemanden habe, der über Schwindel klagt, oder natürlich, wenn ich jemanden sehe, der dazu eine faciales Parese hat, dann sollte ich auf jeden Fall an Cholesteatom denken. Und dann hat man gesagt, brauchen wir auch ein CT.
Jo, ich würde sagen, das hast du wieder tipptopp zusammengefasst. Das war ein richtiger Paper-Abstract.
Hat mir Mühe gegeben. Dann bleibt mir noch zu sagen, dann war das Folge 34 von Hals über Kopf. Wir hören uns.
Tschüss.
Tschüss. Yo, let's talk about ENT. AB, let's chat. It's all about the knowledge. The doctor in the lab. Talking ears, nose, throat. That's what we do. Diagnosing symptoms. Keeping you all brand new. Let's talk about ENT.
Come on and learn with me all about the treatment from A to Z. From allergies to tonsils, we'll take care of you. Let's talk about ENT. That's what we do.